Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 78. Episode von Mama macht Business. Heute ist Jamila Küppers bei mir zu Gast. Sie ist Chief Operating Officer bei Hidden Locations in Berlin, hat über 13 Jahre Erfahrung im Eventbereich und ist seit Anfang 2024 Mama. Nach ihrer Elternzeit ist sie nicht einfach in den alten Job zurückgegangen, sondern gleich in eine neue Rolle gestartet. Von Head of Events zur COO. Wir sprechen darüber, wie man Führung auch in Teilzeit leben kann, wie Stillen und Arbeiten zusammengehen, warum ihr Dorf ihr wichtigster Erfolgsfaktor ist und wie sie es schafft, als Mutter trotzdem beruflich sichtbar zu bleiben. Herzlich willkommen, liebe Jamila. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Hi Lisa, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, wir haben ein bisschen Terminierung gebraucht und jetzt ist es aber heute soweit und wir quatschen über dich, über deinen Weg, wie es bei dir so läuft, was du so den ganzen Tag machst rund um Familienplanung und Business und wie du das alles gewuppt kriegst.
Ja, Terminierung ist, glaube ich, mit zwei Müttern immer so eine Sache, aber das Schöne ist, wir sind ja dran geblieben. Ja, wie ich das so mache, das ist eine gute Frage. Es ist ja der Everyday Struggle, glaube ich, einer Mutter, die auch berufstätig sein möchte. Es geht viel über Routinen. Das viel beschriebene Dorf ist da sehr relevant bei mir. Und ich glaube, jede Woche aufs Neue angehen und gucken, dass es klappt.
Ja, definitiv. Kennen wir wahrscheinlich alle. Du bist ja jetzt eigentlich so ein bisschen frisch aus der Elternzeit zurück. Du bist zwar im Januar schon gestartet, haben wir jetzt auch in der Intro gehört, aber du hast dich jetzt noch ein bisschen reingeteilt mit deinem Mann auch, erstmal ein halbes Jahr und jetzt geht das Kind in die Kita. Wie ist es so für dich, wieder zurück im Job nach Baby bekommen, Mama werden das erste Mal? Das ist ja schon was Besonderes, was sehr Besonderes. Und wie fühlt sich Arbeiten jetzt für dich an?
Es ist unfassbar besonders. Also das hätte ich echt in dem Ausmaß nicht für möglich gehalten. Es ist ja einfach auch eine Wesensveränderung. Und als Mutter lernt man noch so viel mehr dazu. Und ja, für die Arbeitswelt hat sich dadurch für mich auch viel verändert. Also man muss natürlich ganz anders Prioritäten setzen plötzlich. Und also ich habe schon immer gern gearbeitet. Es gibt einzelne Freunde, die mich auch hier und da mal als Workaholic bezeichnen würden. Ich kann aber mein Privatleben auch gut genießen, also es war schon immer so. Aber seitdem ich aus der Elternzeit wieder da bin, sind halt so diese 4-5 Stunden am Tag, es ist ja fast Me-Time. Also, weil du dich mal konzentriert auf eine Sache damit beschäftigen kannst, die den Kopf anspricht. Also ich finde es sehr schön. Es macht mir unfassbar Spaß, auch wieder arbeiten zu gehen. Und ich habe einen ganz anderen Drive entwickelt, einfach weil es eine sehr knappe Zeit ist, ich die aber auch sehr genieße.
Und was waren so deine Vermutungen oder deine Sorgen vielleicht auch so vor dem Wiedereinstieg? Hast du dir da viel Gedanken drüber gemacht oder hast du gesagt, nee, ich will wieder arbeiten, los geht's, rein ins Abenteuer?
Tatsächlich, meine größten Sorgen waren mein Sohn, weil ich kenne mich dann eben, Arbeit macht mir Spaß, ich möchte da rein, ich möchte auch was schaffen, ich möchte da was bewegen auch. Aber ich habe auch sehr hohe Ansprüche als Mutter. Also für mich war auch immer klar, das Kind darf in keiner Sekunde untergehen oder darunter leiden. Was für mich auch von Anfang an klar war, wenn wir das mit der Betreuung nicht hinkriegen oder wenn er noch nicht bereit ist für eine Fremdbetreuung, egal in welcher Form, war mir auch klar, dass ich zu Hause bleibe. Und das war auch für mich als jemand, der gerne arbeiten geht, der gerne auch eben ein Team führt, war schon ein Schlucken. Also das sich selbst auch einzugestehen, zu sagen, hey, wenn alle Stricke reißen, musst du zu Hause bleiben. Aber ich glaube, das war sehr wichtig für die Entwicklung auch von unserem Kleinen. Einfach weil er dadurch, glaube ich, dieses Rückenhalt kriegen konnte und ein unfassbares Selbstbewusstsein entwickeln konnte. Und ja, wie wir ja eben auch schon hatten, er geht jetzt in die Kita. Es ist jetzt Montag, ging es quasi mit der Eingewöhnung los. Der Papa macht das. ich könnte das auch gar nicht. Also das ist für mich echt, ich glaube auch, ich bin die aufgeregteste von uns dreien in dem Zusammenhang. Und man muss aber echt sagen, das liegt nur bei mir. Also weil es einfach so der nächste Abschnitt ist. Ich glaube, jede Mutter, die das schon mal erlebt hat, das ist einfach so ein einschneidendes Erlebnis. Und der Kleine macht das unfassbar gut. Also er ist eher Typ, er läuft da rein, andere Kinder, Spielzeug, ciao, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Also um ihn muss ich mir da gar keine Gedanken machen. Aber es ist für einen selber natürlich sehr emotional.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also bei mir war das damals, glaube ich, auch die Erzieherin hatten wahrscheinlich mehr mit mir zu tun als mit dem Kind, weil ich auch so ein bisschen eingewöhnt werden musste. Also ich kann das komplett nachvollziehen und ich habe auch schon des Öfteren gehört, dass viele gut damit fahren, dass die Papas übernehmen zu lassen. Und das kann sicherlich ganz gut funktionieren und umso besser, wenn ihr das schon bei euch rechtzeitig erkannt habt, dass ihr da quasi die richtigen Maßnahmen ergreifen konntet.
Hast du es selber gemacht, die Eingewöhnung?
Ja, und habe es aber auch, habe mir auch gesagt, das dauert so lange, wie es dauert und so und wollte dem auch Zeit geben. Also jetzt keine, das ist ja das Gute so am selbstständig sein, man ja, konnte sich doch ein voll. Bisschen frei reinteilen und deshalb habe ich gesagt, wir machen so lange, wie du brauchst, beziehungsweise wie ich brauche, genau, und deshalb, das war ein Prozess, aber ja, dann am Ende auch okay so, aber ich weiß genau, was du meinst, dass man selber auch irgendwie so mitkommen muss und das ist ja jetzt so die nächsten Jahre dann auch wieder so, dann kommen sie irgendwann in die Schule, du musst ja immer hinterherkommen, so mit dem Kopf und mit dem voll. Gefühl.
Und ich glaube, also ich finde, du sprichst da ein super spannendes Thema an, also so hart das mit der Selbstständigkeit oder auch mit diesem Struggle von, hey, es muss auch Geld reinkommen, hier gibt es Rechnungen zu bezahlen und so weiter ist, desto schön sind da ja auch die Freiheiten. Und ich habe ein ganz langes Gespräch letztens mit einer Freundin gehabt, die auch frisch Mutter geworden ist. Sie meinte auch, also wir sind beide so auf den Konsens gekommen, hey, wenn man arbeiten will und wenn man Bock hat, was zu schaffen, ist Selbstständigkeit und Kinder kein Hindernis, sondern du hast ja immer Kapazitäten. Also man hat immer mal eine Stunde, zwei, drei, wo man irgendwie mal was machen kann. Die sind nur halt nicht 9-to-5. Und die sind nicht vorgegeben, sondern das Kind gibt dir quasi einen neuen Rahmen, in der du Zeit hast. Und ich finde es total schön, das auch mal so zu betrachten, dass es auch was Positives ist und dass man das auch gerade in der Selbstständigkeit eigentlich total schön beides bedienen kann.
Ja, absolut. Man ist halt einfach flexibler, man kann sich darauf einlassen, wenn man es denn macht, ja, den Plan dann auch anzupassen. Also ich habe die letzten Jahre auch jetzt immer wieder oder Monate immer wieder nachjustiert, je nachdem, wie das eben zu uns passt und daran auch meine Terminplanung angepasst.
Wie kriegst du das hin mit diesem Anpassen? Also ich finde, das ist, glaube ich, so ein großer Krux. Also das ist vielleicht auch jetzt in dem ersten Dreivierteljahr so mein Learning. Man darf nicht so starr denken. Also du kannst nicht, nur weil das jetzt 2 Monate oder 3 Monate das System mal in der Form geklappt hat, heißt das nicht, dass das die nächsten 3 Wochen klappt. Und auch sich davon einfach mal zu lösen, zu sagen, hey, für heute und morgen klappt's. Okay, den Rest der Woche sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also hast du da für dich auch so Zeit, wo du sagst, hey, ich mache da regelmäßige Check-ins mit mir, wie es klappt?
Ja, ich glaube, das ist das krasseste Learning, was du überhaupt mit Kindern hast. Ne? Irgendwann der Punkt und die Erkenntnis zu haben, ich lasse es jetzt einfach passieren, so nach dem Motto, und mache mich jetzt nicht kirre. Und je älter die Kinder werden oder das Kind wird, desto entspannter wird man da hoffentlich, weil sonst wird man ja irgendwann wahnsinnig. Ja, und diese Check-ins, ich glaube, ich spüre das immer dann, wenn ich merke, ich komme halt in Stress. Also in irgendeiner Form nervt es mich, in irgendeiner Form stresst mich quasi der Job dann, dass ich quasi nicht rechtzeitig am Schreibtisch sitzen kann, weil wir morgens eben nicht um die Uhrzeit fertig sind, ja. Das, also gerade dieses morgens loskommen, da sind wir schon sehr gechillt und da will ich mir auch gar keinen Druck machen. Also habe ich natürlich dann angefangen zu sagen, ja, bei mir gibt es halt erst ab 10 Termine, die man sich buchen kann. Ist jetzt nicht so, dass ich immer nur um 10 am Schreibtisch sitze, sondern ich bin aber ab 10 sicher da und da bin ich auch bereit, Termine entgegenzunehmen, aber davor, diese Zeit, die halte ich mir einfach flexibel, weil ich das auch so mache, dass ich gerne auch dann erstmal einkaufen gehe morgens, weil ich da irgendwie, ich habe mittlerweile verstanden, da bin ich irgendwie entspannter, da ist der Supermarktlehrer. Ich gehe also dann erstmal entspannt einkaufen, dann ist der Kühlschrank gefüllt und dann setze ich mich an den Schreibtisch, ja. Als wenn ich das nach hinten raus mit allen am Nachmittag zusammen erledigen muss. Und solche Dinge, die lerne ich dann eben. Aber wie du eben auch sagst, dass alle 2-3 Monate oder so kommt dann wieder so ein neuer Move rein und dann justiere ich auch wieder nach. Und für mich sind natürlich viele Stellschrauben eben sowas wie meine Terminplanungstools, um dann eben zum Beispiel bestimmte Tage freizuschalten. Zum Beispiel Montag plane ich mir eigentlich aus für so Termine von fremd reingedrückt. Ja, also das eine ist ja so selber Termine planen. Aber dieses Buchungstool, wo andere sich was buchen können, da blocke ich den Montag zum Beispiel raus, weil ich weiß, wenn der Montag schon so voll startet, dann bin ich immer völlig durcheinander. Ich muss montags erstmal reinkommen, das alles so koordinieren, dass das läuft. Und das, ja, das sind so die Erkenntnisse, die ich nach und nach dann eben für mich festgelegt habe.
Habe ich tatsächlich auch. Also ich mache montags sowieso weniger externe Meetings, aber auch intern, auch so mit meinem Team, habe ich die letzten Monate auch immer, also wir haben irgendwie montags ist sowieso unser Meeting-Marathon und da dann noch zusätzliche Termine mache ich nicht mehr. Also es gibt irgendwie die 2-3 fixen Sachen und das reicht auch. Und den Rest kann man für Focus-Work nehmen oder wenn was spontan reinkommt. Aber nicht mehr 1-2 Wochen im Vorfeld planen, hey, Montag ist noch Kapazität. Nein, ich möchte nicht jede Sekunde, jede Stunde einen Termin drin haben.
Ja, das ist auch das Nervigste, wenn du so einen Termintag hast. Hatte ich letzte Woche irgendwie jeden Tag so, wo so Termine waren und dazwischen war mal so eine halbe Stunde Zeitfenster. Das heißt, wenn der Termin ein bisschen überzogen ist, kommst du gerade mal dazu, noch mal kurz auf Toilette zu gehen und dir ein Wasser zu holen für den nächsten. Du kommst nicht dazu, dir mal ordentlich was zu essen machen. Also das ist, bleibt alles auf der Strecke und das merkt man dann auch immer bei der eigenen Energie. Weil das ist ja bei Eltern dann auch so. Der Tag hat ja erstens an dem Punkt schon genug Stunden gehabt. Also man braucht dann irgendwann auch Nahrung. Und damit man eben diesen Nachmittag auch noch durchhält, muss man ja zwischendurch auch für sich sorgen. Und deshalb, ja, ist es eigentlich erforderlich, dass man so diese Pausen einplant. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich so eine Mittagspause einplant. Machen ja viele gerne. Das hat sich bei mir jetzt noch nicht so bewährt. Ist vielleicht bei dir ein bisschen anders, dadurch, dass du ja auch mit dem Team da unterwegs bist. Sag mal, wie ist das jetzt für dich, wenn du hast ja vorher eigentlich eine andere Position gehabt, bist dann im Zuge der Elternzeit eigentlich so ein bisschen, habt ihr das umstrukturiert, du bist aber sozusagen bei Hidden Locations, bist du angestellt oder bist du da selbstständig, wie läuft das bei dir?
Nee, ich bin angestellt bei Hidden Locations und bin beteiligt quasi an der GmbH. An der Holding, die da drüber sitzt und macht das mit 3 Geschäftspartnern zusammen. Es sind quasi 2 Stille noch mit drin. Aber hauptsächlich der das gegründet oder der auch losgelegt hat, war Drews, mein Geschäftspartner. Das ist so unser Visionär.
Okay, und deine Rolle war vorher eigentlich Head of und jetzt bist du aber COO. Das ist ja dann nochmal so ein bisschen mehr der Blick fürs Gesamte. Zeig uns mal so ein bisschen, was ist so der Unterschied zwischen diesen beiden Rollen? Was machst du heute? Was hast du davor eigentlich vor der Elternzeit für eine Rolle gehabt?
Also vor der Elternzeit habe ich primär, genau, war ich Head of Events. Das heißt, ich habe das Event-Team angeleitet und habe mich um den täglichen Austausch, also quasi unseren Sales-Bereich und Projektmanagement hauptsächlich im Blick gehabt. Das heißt, auch Kundenanfragen, alle Kundenbelange, Anmerkungen, Probleme, Themen, Herausforderungen. Also in der Event-Location hast du viele Sachen, wo Kunden mit Herausforderungen auf dich zukommen, weil es entweder räumlich oder ne, vom Setting her oder so schwierig ist oder da quasi so ein bisschen Problemmanagement ist es nicht, aber so kreatives Denken war da viel meine Rolle und dann irgendwie so Onboarding, Mitarbeitende, dass es da einfach schöne Prozesse gibt, dass alle wirklich unser Produkt verstehen, wie man auch mit dem Kunden die Sachen gemeinsam erarbeiten kann. Und ich bin in den letzten Jahren schon immer weiter, sag ich mal, einen Schritt in die 2. Reihe gegangen. Ich komme einfach aus diesem Kundenkontakt und dem Sales-Bereich. Ich liebe das, aber es ist einfach auch die Strukturen im Hintergrund klar zu ziehen. Also wir sind ein Unternehmen, was wächst und auch was wachsen möchte. Und dann musst du einfach viel auch administrativ machen. Das hat Jules quasi die letzten Jahre eigentlich alles hauptsächlich übernommen. Aber da liegen auch viele Stärken von mir, muss ich schon, oder erkenne ich immer wieder. Ich habe auch einfach BWL studiert, das heißt, die Grundlagen sind da. Und deswegen war das, glaube ich, so auch der perfekte Moment, mal zu sagen, okay, wir ziehen hier einen klaren Cut und ich gehe quasi ein bisschen mehr ins Administrative. Das heißt, jetzt der Schritt ist es eigentlich, haben wir quasi die Abteilungen aufgebaut, da gibt es jeweilige Head-Offs und ich bin die Ansprechpartnerin für die Abteilungsleitung.
Jetzt kommt Werbung. Bei uns zu Hause gibt's jetzt was Neues. Statt eine Folge Serie schauen, gibt's jetzt Edorino. Edorino ist eigentlich ab 4 Jahren gedacht. Wir nutzen es aber schon früher, um den Umgang mit digitalen Tools einfach spielerisch zu üben. Besonders wertvoll und wichtig finde ich, dass man die Bildschirmzeit individuell begrenzen kann und damit bleibt es wirklich bei kurzen Tablet-Momenten und eskaliert einfach nicht. Wir haben das erste Lernbundle, wobei Robin mit den Zahlen und Mengen gerade am spannendsten für unser Kind ist und Yuki mit Kreativität und Malen. Das funktioniert auch schon für die Kleinen wirklich super. Besonders praktisch finde ich, wenn man mehrere Kinder hat, kann man für jedes ein eigenes Profil einrichten, das dann den jeweiligen Spielstand auch sichert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich meinem Kind digitale Medien sinnvoll näher bringen kann. Denn sind wir mal ehrlich, unsere Kinder wachsen einfach mit diesen Geräten auf. Sie sehen es bei uns mit einer Selbstverständlichkeit und sie davon fernzuhalten, ist sicherlich nicht zielführend für eine gesunde Medienkompetenz. Mit Edorino habe ich einfach das Gefühl, dass wir hier einen abgegrenzten Rahmen geschaffen haben und mein Kind seinem Alter entsprechend Sachen ausprobieren kann. Der Clou ist natürlich, dass es mit diesem Eingabestift auch noch einen netten Nebeneffekt hat, denn mein Kind übt so auch noch die richtige Stifthaltung. Wenn du Edorino auch mal ausprobieren willst, dann kannst du mit meinem Code aktuell 10% auf alle Sets, auch auf die reduzierten, sparen. Also schau unbedingt auch in die Shownotes, da findest du alle Details und natürlich den direkten Link zu Edorino. Werbung Ende. Jetzt hast du das so im Nebensatz erwähnt, du hast ja BWL studiert, ja? Da gehen wir jetzt mal kurz ran, weil das finde ich immer spannend, ja? Das ist ja immer so ein Argument, dass man sagt, naja, sie hat ja BWL studiert. Oder beziehungsweise man sagt, sie hat nicht BWL studiert und hat trotzdem ein Unternehmen gegründet, ja? Und jetzt würde mich mal interessieren aus deiner Perspektive, du hast ja nun BWL studiert, aber inwiefern bereitet denn so ein BWL-Studium einen wirklich auf eine Unternehmensgründung vor oder auf eine Unternehmensführung und nicht eigentlich nur darauf, dass man halt Zahlen versteht?
Also jetzt da meine ganz persönliche Meinung, das BWL-Studium bereitet dich da überhaupt nicht drauf vor.
Danke.
Ich habe da eine Ausbildung gemacht, die ist natürlich sehr praxisorientiert. Das heißt, ich bin auch einfach, ich hätte dieses Studium nach der Schule nicht machen können. Ich hätte es nicht verstanden, ich hätte es abgebrochen, alles Mögliche wäre passiert. Aber das Studium nach der Ausbildung war für mich ein Segen. Es hat einfach so einen Spaß gemacht, weil, also ich hatte reihenweise Kommilitonen, die neben mir saßen, so, aber ich habe das jetzt mal gehört, in der Praxis wendet man das gar nicht so an. Ach, wirklich? Nein, das wendet man so nicht an. Das kannst du, das ist Theorie, das kannst du gar nicht so übertragen. Gleichzeitig hat mich das Studium persönlich extrem weitergebracht. Zu lernen, diesen sich hinzusetzen auf Klausuren und eben nicht nur eine, sondern 2, 3, 4, 6 Klausuren teilweise habe ich im Prüfungszeitraum geschrieben und wirklich Wissen in diesen Kopf reinzukriegen, in dem Ausmaße, das war schon krass. Ich habe an der Humboldt-Universität hier in Berlin studiert, die ist auch nochmal mathe-lastiger im BWL-Bereich. Ich habe mich am Anfang geärgert. Ich dachte, ich hätte mich für die FU entscheiden sollen. Aber nun gut, das sind ja so die kleinen Dinge im Leben. Bin dann an der HU gelandet und auch geblieben. Und ich habe es wirklich, es waren gerade die Mathe-Parts, musste ich mich durchbeißen. Aber ich habe es geliebt. Also wirklich interessante Themen. Was hatten wir denn da noch, was mich echt am meisten fasziniert hat, wo ich mich für diese ganzen Themen zum demografischen Wandel. Also wir hatten wirklich ein Fach, Demografie hieß das, da habe ich mich vorher noch nie mit beschäftigt. Also du kannst eigentlich krass Zahlen berechnen, hey, wenn wir, die Geburtenrate ist heute so, na dann weiß ich eigentlich, ich muss jetzt so viele Kindergärtner ausbilden und so viele Lehrer und ich könnte das ganz klar berechnen, du hättest niemals einen Lehrermangel. Und das sind so Schemata, wenn du die einmal lernst, kannst du die auch schnell anwenden. Und für die direkte Unternehmen, also ich hatte auch Fächer wie Unternehmenssteuern. Ja, also ich unterhalte mich lieber mit unserem Steuerberater, da lerne ich mehr. Das ist schon, an der HU wird es auch auf sehr hohem Niveau gelehrt. Das heißt, du bist perfekt vorbereitet, wenn du in die Unternehmensberatung willst oder in Konzern oder also wenn du Spezialist wirst, ist es extrem gut. Aber zum Gründen und für dieses breit aufgestellt sein und du musst ja zum Gründen erstmal alles können, du kannst dich ja nicht spezialisieren auf eine Sache, ist das Studium definitiv nicht sinnvoll. Oder was heißt nicht sinnvoll? Doch, es ist sinnvoll für dich als Person sicherlich, du kannst sicherlich auch viel inhaltlich mitnehmen, aber es ist nicht das einzige Maß der Dinge. Also du kommst deswegen nicht weiter im Leben, weil du studiert hast.
Nee, genau, das auf jeden Fall. Aber man denkt ja immer so quasi, ja, mit dem BWL-Studium ist man quasi befähigt, ein guter Geschäftsführer zu sein. Aber letztendlich braucht es halt viele Skills drumherum. Es ist witzig, dass du ausgerechnet an der HU studiert hast. Ich nämlich auch. Anderes Fach, Informationswissenschaft habe ich studiert, habe aber dann immer mal so, ja, man konnte ja dann so als Gasthörer relativ einfach auch in andere Studiengänge reingehen. Und ich bin tatsächlich mal in 2, 3 BWL-Vorlesungen bei uns gegangen und bin da wieder raus und dachte mir, ey, nee, ich verstehe kein Wort. Worum geht's hier? Buchführung, Bilanzen? Ich dachte, mir explodiert gleich der Kopf. Aha. Also für mich war es gar nichts. Ja, heute habe ich ein Unternehmen. Naja, also insofern.
Guck mal, es geht trotzdem.
Ja, genau. Also ich, wie du schon sagst, ne, der Steuerberater ist der beste Freund. Das ist gut, den zu haben. Und da fragt man dann natürlich vieles nach und lernt natürlich im Laufe der Jahre. Und meistens ist es ja auch so, das Unternehmen entsteht, dann wächst es gut. Viele haben, oder viele nicht, aber wenn das Unternehmen natürlich schnell wächst, muss man schnell mit seinem Wissen dahinterherkommen, damit man natürlich das alles auf der Platte hat. Aber prinzipiell kann man sich ja mit so einem Unternehmen auch entwickeln, sich Sachen auch nach und nach aneignen. Und ja, das sagt man ja auch immer so ein bisschen, eigentlich ist das Hochschulstudium dazu da, befähigt zu sein, sich Sachen anzueignen, zu lernen, zu wissen, wo kriege ich meine Infos her. Und da muss man ja auch sagen, das hat sich ja auch wieder krass geändert. Ich meine, wir sind ungefähr gleichaltrig, ein bisschen älter als du, okay. Aber wenn man es jetzt so sieht, ich meine, Studium war früher ja noch in Bibliotheken gehen und Infos holen. Gut, wir hatten schon das Internet, aber die Basis war schon noch eine andere, als es heute ist. Die Studenten von heute, die haben so viele Möglichkeiten. Dann gibt es ChatGPT.
Also ich muss auch sagen, ne, ich habe noch studiert, wo AI noch nicht so, so genutzt wurde. Also das heißt, meine Bachelorarbeit ist auch noch per Hand entstanden. Die ist auch nicht in der Bibliothek entstanden, sondern ich hatte Gott sei Dank Steuerung F oder ne, Command F. Ich konnte so Begriffe eingeben und konnte PDF scannen. Ich musste keine ganzen Bücher mehr lesen. Ich habe Kapitel und Auszüge gelesen und so. Also das ist heutzutage, spannend. Ist ein Studium schon noch was anderes.
Ja, wann hast du studiert? Wann war das? Ich habe 2008 angefangen zu studieren. Also da war das schon noch so.
Nee, okay, 2016 habe ich, glaube ich, angefangen. Ich habe dann Teilzeit auch gewechselt. Also ich habe immer nebenbei gearbeitet. Zwischenzeitlich auch sogar mal Vollzeit. Wollte mein Studium aber nicht abbrechen. Das heißt, ich habe da auch konstant weiter einzelne Kurse gemacht, damit ich quasi weiterhin eingeschrieben bin. Klar. Und habe es dann 2021 beendet. Also ich bin noch gar nicht so lange fertig.
Nee, genau, du bist da noch ein bisschen, da bin ich ja dann eher so der Dinosaurier. Also 2008, ich war dann 2013, glaube ich, fertig mit dem Master. Also genau, das, wir haben wirklich noch abgeschrieben von den Büchern in der Bibliothek Sachen abgetippt, um sie dann als Zitate zu benutzen.
Ja, nee, das gab's schon nicht. Wir haben natürlich Copy-Paste und kannst mal gucken und hier. Und da war schon ein reger Austausch statt unter den Studierenden, wo man nochmal schnell wichtige Infos kriegt und so. Also das war schon Hammer, auch da drin sein. Und was ich schon sag, was mich in dem Studium oder wo ich sag, was auf jeden Fall was bringt, ist dein Netzwerk. Also Netzwerken ist einfach unfassbar wichtig und klar denkt man ja im Studium, ach, das sind irgendwie meine Freunde und mit denen gehe ich was trinken und feiern und weißt du nicht was, aber an der HU, ich habe da schon coole Leute kennengelernt, wir hatten unfassbar viel Spaß, aber ich weiß, dass da auch viele Leute dabei sind, die krass Karriere machen und es ist so spannend, wo die einzelnen Leute jetzt schon gelandet sind und was die so machen und sich da auch auszutauschen und also wir hatten auch eine Anfrage, es ist schon einen Moment her, aber dann irgendwie kriegte ich von unserer Ausbildung, ja, Jamila, ich soll dich gut schön grüßen von, und ich, und dann, na, ihr habt zusammen studiert, ach was, ja, cool. Und die haben nachher eine fette Weihnachtsfeier bei uns, weiß ich was, 30.000 Euro gemacht, so, ne, also da wird auch das Vitamin B eine Rolle gespielt haben und dafür ist ein Studium am Ende auch da, ne.
Wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Erzähl mal ein bisschen zu eurem Konzept. Hidden Locations, das ist ja schon, da kriegt man ja schon das Gefühl, man müsste jetzt mehr erfahren. Was genau ist denn hidden? Also erzähl uns doch mal so ein bisschen, was macht ihr denn anders vielleicht als andere Veranstaltungsagenturen? Was ist so euer Anspruch?
Also Hidden Location ist wirklich das Wichtige. Unsere Locations sind hidden. Also die sind versteckt. Man findet sie in der Regel nicht direkt. Man muss ein bisschen suchen. Es hat den einen oder anderen Kunden schon mal gesagt, wie, aber das finden doch die Gäste nicht. So, doch, die Gäste finden das. Keine Angst. Es ist noch nie ein Gast verloren gegangen. Genau, in den Vasen zum Glück noch nicht. Das ist ja dann auch nicht unser Ziel. Aber es sind quasi nicht die Plakativen vorne in groß mit Branding, sondern die sind ein bisschen versteckter. Und dann hast du gerade im Loft am Salzufer, spielen wir mit einem krassen Kontrast. Also es ist eher so ein Industriegelände, wo du so denkst, hä, wo bin ich hier? Und dann kommst du da aber rein und du hast ein wunderschönes Loft vor dir, in dem du arbeiten willst, in dem du Spaß haben willst, in dem kreative Gedanken fließen können und halt nicht irgendwie die 0815 weißen Hotelwände, wo irgendwie das nächste, weiß was ich was, Jahresauftaktmeeting stattfinden soll, oder? Und ansonsten Hidden Locations, wir vermarkten einfach Event Locations, also wir betreiben die auch selber. Also das heißt, wir machen nicht nur den organisatorischen Bereich, sondern bespielen die auch. Also das heißt, wir machen auch die ganze gastronomische Abwechslung, außer Catering. Da arbeiten wir mit Partnern zusammen. Wir haben noch keine Location, wo wir eine eigene Küche haben. Können wir uns aber auch zukünftig vorstellen. Also ist auch Zukunftsmusik, da quasi das Geschäftsfeld auch wirklich zu erweitern. Und sonst, genau, Location, Betreuung und dann alles, was du dir vorstellen kannst. Also jeder Mensch hat ja irgendwie was mit Veranstaltungen zu tun. Jeder plant mal einen Geburtstag oder eine Hochzeit oder ein Meeting oder ein Weihnachtsfeier oder, ne? Also da kann immer jeder was mit anfangen und das findet tatsächlich alles, kann alles bei uns stattfinden. Und was uns anders macht, du hast ja noch nach dem USP gefragt, für uns ist das Wichtigste, dass du Veranstaltungen ohne Stress machst. Also wir haben einfach auch große Produktionen, wir haben komplexe Geschichten, wir haben einfach Kunden, die mit unfassbar viel Inhalten beschäftigt sind. Also die sind ja nicht nur damit beschäftigt, wann kommt der Caterer und wann wird die Technik hingestellt und ich brauche noch dies, das und jenes, sondern die müssen ja auch noch wissen, was ist auf den Slides zu sehen, ist der Speaker schon da und umgezogen. Also die haben ja noch, sage ich mal, inhaltlich so viel zu tun, dass wir es uns als Ziel gesetzt haben, dass wir denen das abnehmen. Also das heißt, alles, was so organisatorisch rund um das Eventmanagement anfällt, da besprechen wir im Vorfeld sehr intensiv, was Phase ist, und dann übernehmen wir das. Das heißt, unsere Eventleitung hat den Ablaufplan im Blick und guckt und spricht an und sagt, hey, wir hatten ja besprochen, das Catering soll jetzt demnächst eröffnet werden. Seid ihr soweit oder sollen wir es noch nach hinten schieben? Sodass du quasi selbst als Veranstalter auch dich auf die Gespräche konzentrieren kannst und nicht hysterisch im Hintergrund rum, ich muss doch mich um das kümmern und das und das und das und kannst quasi deine eigene Veranstaltung nicht mal genießen. Das ist, glaube ich, so unser USP.
Also Full Service sozusagen.
Full Service.
Ja, also ich habe ja nur so einen ganz kleinen Blick hinter das Thema Veranstaltung. Wir machen ja hier in Berlin den Female Business Brunch, da warst du ja auch schon mal zu Gast. Yes. Und ich habe auch, jetzt kommen wir wieder, jetzt schließt sich der Kreis, ich habe auch während meines Studiums gearbeitet in der Kommunikation und da habe ich auch Events mit organisiert und für mich war das immer der stressigste Faktor überhaupt, weil, also wenn man nur mal ansatzweise darin involviert war, weiß man einfach, was da alles dranhängt und vor allen Dingen, was da auch alles schiefgehen kann, ja, also da kann ja ständig irgendwie die Hütte brennen, irgendwas ist immer. Jetzt denkt man erstmal so, klingt nach einem ziemlich stressigen Job. Wie kriegst du denn das jetzt gehandelt, dieses sehr flexible Geschäft, wo ihr wahrscheinlich ständig auch wieder Anpassung vornehmen wird, müsst viele Sachen auf Zuruf funktionieren und ihr wahrscheinlich da immer wieder nachjustieren müsst. Wie passt das jetzt mit deinem Job? Du hast gesagt 25 Stunden zusammen. Wie kriegst du das gebacken?
Also, naja, das eine ist, sag ich mal, ja, unser Tagesgeschäft. Das, wo du jetzt auch sagst, auf Zuruf und dass mal Sachen stressig sind oder dass irgendwie was fehlt. Da sind wir ja einfach die Experten. Also, ich mache den Job jetzt seit 13 Jahren. Das ist ja nicht so, Veranstaltung denkt man immer, es ist jedes Mal was Individuelles und was Neues und ach, das hat noch nie jemand so gemacht. Nein, die Basis von Veranstaltungen sind eigentlich gleich. Das heißt, wir haben einfach irgendwann gemerkt, okay, wenn dieses Format kommt, dann kann das, das und das passieren. Also zum einen können wir im Vorfeld den Kunden einfach die richtigen Fragen stellen. Hey, brauchst du noch das oder hast du darüber nachgedacht? Dann kommt auch schon oft, ja, nee, brauchen wir nicht. Und wir haben einfach irgendwann den Schritt gewagt, diverse Sachen einfach selbst anzuschaffen. Also, weiß nicht, es gibt immer bei Tagungen, fehlt immer ein Klicker, womit du die Präsentation weißt. Ja, dann haben wir das halt gekauft, haben wir da. Und das ist halt was, wo wir quasi auch die Kunden-Needs antizipieren und dann im Vorfeld quasi schon dafür sorgen können, dass das gar nicht erst so doll zu so Stressfaktoren führt. Natürlich kannst du damit nur 80% ausmerzen, 20% muss man ein bisschen gucken. Also ich liebe das. Das ist, glaube ich, mein Bereich. Alles, was im Bereich des Möglichen liegt, da gerate ich nicht unter Stress, sondern da fängt mein Spaßfaktor an. Du kannst in Berlin extrem viel organisieren, auch last second. Wir haben natürlich über die Jahre Dienstleister und Partner. Also ich habe für, wenn es event-related geht, glaube ich, für alles eine Telefonnummer, wo ich irgendjemand anrufen kann und wo man auch mal last second noch was kriegt. Auch nachts, also unser geliebter Event-Techniker. Also, ne, was wir alles schon gemacht haben. Oh, ich bin nicht mehr da, aber oh, ihr könntet ein Taxi schicken und ne, da ist ganz viel möglich. Man muss ein bisschen kreativ werden. Und wie das mit 25 Stunden, also genau, ich bin ja den Schritt zurück. Das heißt, diese, in dem Ausmaß dieses, da auch kreativ werden, da bin ich nicht mehr im Tagtäglichen, sondern da trainiere ich quasi unser Team. Wie geht man daran? An was muss man da denken? Also das heißt, ich gucke mir deren Pläne und so weiter im Vorfeld an und durchdenke die, hey, ist das sinnig? Wo könnten wir nochmal Fragen stellen und so weiter? Das heißt, ich kann dadurch natürlich meine Zeiten viel besser planen. Ich habe schon, weiß ich nicht, jede Woche ne, 1, 2, 3 Termine, wo ich schon natürlich auch gucke oder wo ich auch vor Ort bin. Das heißt, da bin ich dann auch auf äußere Zeiten angewiesen. Das kriege ich aber hier mit meinem Dorf hin. Wir haben die Oma dabei, der Papa ist im Schichtdienst. Das heißt, da kommt es auf den Tag drauf an, dann ist der auch flexibel. Dann haben wir noch eine Ziehoma, unsere Nachbarn lieben das Kind und so weiter. Also ne, wir können auch immer so ein bisschen gucken, was ist gerade Phase und dann plane ich da drum rum. Und sonst nutze ich die Off-Zeiten. Also ich bin in der Regel 3 bis 4 Stunden täglich fix im Büro oder in der Location, je nachdem, was gerade Phase ist. Aber auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich hatte letztens einen 8-Stunden-Tag. Boah, da bin ich noch nicht wieder. Also ich stille auch immer noch. Stillen ist da einfach ein Riesenfaktor. Und ich bin dann zu Hause, wir machen dann hier unsere Routine, unseren Alltag und sobald das Kind im Bett ist, mache ich halt schnell nochmal meine 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, was Phase ist.
Und jetzt sag mal konkret, wie planst du denn? Hast du einen Papierkalender oder bist du digital unterwegs?
Ich bin ganz verrückt digital unterwegs. Wir arbeiten mit dem Google-Kalender und das ist für mich auch absoluter Game-Changer. Ist das wichtigste Tool in meinem Alltag. Gucke ich weiß ich wie oft rein, weil ich sowohl im privaten, also mit dem Papa angeteilten Kalender habe. Das heißt, wir haben unseren Bereich auch bei Google mit drin und dann meine ganzen Arbeitstermine habe ich auch mit synchronisiert. Das heißt, so habe ich direkt auf einen Blick, was ist wo, wie, wann Phase. Und ich habe sehr viele verschiedene Layer. Ich muss regelmäßig da mal den einen oder anderen ausblenden und wieder einblenden, weil sonst wird man ja irre. So organisiere ich mich. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich versuche, das regelmäßig so reinzuklicken, dass man die Wochen mal so durchklickt. Aber in der Regel mache ich das 1 bis 2 Mal die Woche, dass ich quasi so den Kalender update.
Nun präsentierst du ja Hidden Locations auch nach außen. Du bist ja auch da quasi sichtbar. Und wie gehst du da damit um, dass du jetzt Mutter bist? Es gibt ja immer so ein bisschen 2 Haltungen. Wahrscheinlich gibt es auch viele dazwischen. Aber diesen Weg zu wählen, wirklich aktiv zu sagen, ja, ich bin Mutter, ich habe dieses Zeitfenster und da kann ich aber nicht, weil ich habe halt ein Kind. Und dann gibt es aber die Sorte, die sagt, ich möchte nicht meinen Kunden zum Beispiel sagen, dass das Kind mein Grund ist, sondern ich habe halt diese Zeitfenster oder manchmal mache ich es auch anders möglich. Also sie spielen diese Mutterkarte nicht so gern. Wie handelst du das?
Finde ich eine super spannende Frage. Bin ich tatsächlich sehr schizophren unterwegs? Also kommt bei mir super krass auf mein Gegenüber drauf an. Ich bin da nicht stringent, weil es gibt Momente, da finde ich, passt es nicht. Und es gibt, das kennst du sicherlich selber auch, dann so Menschen, wo du plötzlich merkst so, hä, der beurteilt oder verurteilt mich jetzt anders deswegen. Habe ich keinen Bock drauf. Mit solchen Menschen teile ich das nicht, weil es gibt Zeiten, da kann ich, es gibt Zeiten, da kann ich nicht. Geht mein Gegenüber dann in so einem Zusammenhang auch gar nichts an, warum ich nicht kann. Und dann gibt es wiederum Menschen, die auf jeden Fall, mit denen man genau deswegen vibet. Also ich habe über LinkedIn eine Kundin tatsächlich kennengelernt. Also wir haben schon öfter jetzt gesagt, wenn wir näher aneinander wohnen würden, also wir würden uns wahrscheinlich dreimal die Woche sehen, weil ähnlicher Lebensabschnitt, auch gerade jeweils Frischmutter geworden und so. Wir haben in der gesamten Eventplanung und jetzt auch darüber hinaus ein unfassbares Verständnis füreinander und das macht so einen Spaß und da kann man offen sagen, hey, nee, sorry, kann ich nicht bei einem Kind und so. Und dann ist es auch, da wirst du jetzt nicht verurteilt, dass du jetzt dann und dann nicht kannst, weil du hast halt das Kind. Oder andersrum, eben letztens hat unser Security-Dienstleister angerufen und das Kind war im Hintergrund. Er, du, ich habe selber Kinder, ich frage dich jetzt nicht, ob es passt oder nicht, weil Kinder, das passt ja nie wirklich und die sind halt im Hintergrund, das stört ja nicht. Man hat, ja, gar kein Problem, lass uns kurz quatschen. Also ich bin da, glaube ich, ich will da mehr sogar lernen, das Ganze auch nach außen zu tragen, weil ich möchte eigentlich auch mehr Frauen dazu ermutigen, dass es beides geht. Du musst dich nicht entscheiden, du musst nicht sagen, Kind oder Karriere, du kannst beides haben.
Bist du wirklich auch so entspannt, wie du jetzt wirkst? Oder gibt es Momente, wo du echt struggles, wo du einfach feststellst, es ist eben doch manchmal nicht vereinbar? Hier habe ich einfach einen Hinkefuß, keine Ahnung, da gibt es einfach irgendwas, was echt eine große Herausforderung darstellt. Das kriegt man einfach nicht gut unter einen Hut.
Super spannend. Unsere Auszubildende kam letztens auf mich zu meinen Jamila. Wie machst du das eigentlich? Du wirkst immer so entspannt. Warum regt dich denn nie irgendwas auf? Und ich war so, hä? Also kennt mich jetzt seit 2,5 Jahren. Ich war so, wie wirke ich denn immer entspannt? Aber ja, also ich bin ein Mensch, der grundsätzlich sehr entspannt ist. Das stimmt. Das wirkt nicht nur so, das ist tatsächlich auch mein Innenleben. Gleichzeitig merke ich schon, dass diese Vereinbarkeit in der Kombination, dass auch ich an meine Grenzen stoße. Also ich hatte definitiv schon den ein oder anderen Moment, wo ich so dachte, puh, keine Ahnung. Ich merke, Kommunikation ist da das A und O, weil ich habe ein ganz tolles Umfeld und also mein Geschäftspartner, selber Vater, der hat sowieso das größte Verständnis für alles und wir covern da gemeinsam ganz viel. Dann auch mit dem Team, da merke ich, da muss ich, glaube ich, noch offener sein. Also das wird ja auch gerne im Social Media immer mal wieder, sage ich mal, gepredigt, dass man sagt, hey, hol die Leute ins Boot, zeig ihnen auch, wo du Schwachstellen hast oder wo es bei dir mal aufgrund von privaten Themen Engpässe gibt. Das ist vollkommen natürlich. Da bin ich noch nicht ganz so gut drin. Da versuche ich schon auch viel möglich zu machen. Oder dann auch mal eben, wenn es Engpässe gibt oder so, dann eher in privaten Sachen umzuschieben. Aber ich merke echt Kommunikation und dann mit rechts und links versuchen, eine Lösung zu finden. Und also vielleicht eine Sache, die ich wirklich noch, also ist Termine für Sachen oder Absagen. Also ich habe viele Menschen, mit denen ich so in Kontakt stehe über LinkedIn. Ich meine, das kennst du sicherlich selber. Ich mache da zurzeit so tolle Kontakte. Hier beim Female Business Brunch habe ich so tolle Leute auch kennengelernt. Aber ich habe gar nicht die Kapazitäten, jetzt mit jedem Follow-up zu machen oder an jedem dran zu bleiben. Und das ist halt was, was ich früher einfach, wo ich Kapazitäten für hatte. Und jetzt muss ich mir das halt eingestehen, nee, du musst Prioritäten setzen. Es gibt Sachen, die kann man weiterverfolgen und es gibt Sachen, die muss man halt mal auf die lange Bank schieben.
Das ist aus Unternehmenssicht aber besonders spannend jetzt oder aus Unternehmersicht. Wie entscheidest du das? Ob du bei jemandem nachfasst oder ob du sagst, nee, passt jetzt nicht?
Sehr gute Frage. Ich bin noch nicht so stringent. Ich habe letztens mit jemandem einen Call gehabt und der meinte, der sagt rigoros bei allen Menschen, die ihm bei LinkedIn schreiben, auf so, hey, lass mal auf einen Coffee treffen, sagt er, hey, habe ich keine Kapazitäten für. Wir können ja hier schriftlich weiter in Kontakt bleiben, freue ich mich. Und that's that. Fällt mir noch sehr schwer. Also ich habe es jetzt schon 2-3 Mal gemacht, war ich sehr begeistert von mir. Gleichzeitig ist für mich natürlich auch das Thema potenzielle Kunden. Also weil Events eben macht fast jeder in irgendeiner Form. Und da auch rauszufiltern, hey, wo könnte man da sein Netzwerk erweitern? Wo sind es auch potenzielle Kunden? Habe ich tatsächlich noch keinen wirklichen Weg gefunden. Ich möchte mehr lernen, klare Cuts zu machen. Und ich glaube, Kunden oder Leute, die wirklich zusammenarbeiten wollen, kommen potenziell wieder. Auch wenn du ihnen sagst, hey, es passt heute mal nicht für ein virtuelles Date.
Mhm. Ja, wichtige Erkenntnis. Gut, dass du das so mal teilst, dass man eben auch sich darauf verlässt, wenn wirklich wahres Interesse da ist, dann kommt auch jemand noch ein zweites Mal um die Ecke. Man sagt ja immer, man sieht sich irgendwie auch öfter, keine Ahnung, was, 2-mal, 3-mal. Also man begegnet sich immer 2-mal im Leben oder so, nicht? Gibt es auch irgendwie so ein Sprichwort?
Ich glaube, genau so ist es ja.
Wie handhabst du denn das jetzt so als Expertin? Du hast selber gesagt, 13 Jahre Erfahrung im Bereich Events. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon so ziemlich alles gesehen. Und gleichzeitig sagst du ja auch, dass im Prinzip ist Event. Also man muss halt Sachen planen, organisieren und irgendwo sind sie sich dann doch sehr ähnlich. Aber wie gehst du selber auf Events? Gehst du noch viel auf Events oder hast du da mittlerweile schon so einen hohen Anspruch, weil du ja einfach weißt, was es für ein gutes Event brauchst, dass du selber auch viel klarer aussiebst? Ich frage die Frage ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich bei Selbstständigen öfter wahrnehme, dass sie eben auch diesen Struggle haben, sich zu entscheiden oder sie hängen ständig auf Events ab und dann war es aber doch wieder nicht das Format, was eigentlich für sie gepasst hat. Wie entscheiden sie eigentlich, wo sie hingehen? Und weißt du, das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Struggle, den viele haben. Am Ende hast du 10 Abendevents gemacht im Monat und rausgekommen ist so gut wie nichts. Wie machst du sowas? Wie entscheidest du? Wo gehst du hin?
Also Events sind tatsächlich auch irgendwie meine absolute Leidenschaft. Ich liebe es, auf Events zu gehen. Mir gibt es total viel. Das ist auch so ein bisschen das Einzige, was ich, sage ich mal, im Privaten jetzt auch abends mal mache. Ist noch die absolute Ausnahme, aber ich liebe zum Beispiel auch Konzerte. Das ist auch was, wo ich persönlich immer hingehe. Habe ich tatsächlich auch nie beruflich gemacht, weil ich mir das nicht kaputt machen wollte. Weil du siehst, aus einer Veranstaltungssicht hast du immer ein Auge für Sachen. Also hier hängt kein Safety oder die Boxen hätten sie mal so aufstellen können oder so. Da hatte ich nie Lust drauf. Deswegen habe ich mich da, sage ich mal, nie wirklich mit beschäftigt. Gleichzeitig war letztens, war ganz witzig, war noch eine Hochzeit eingeladen und saß mit einer weiteren Eventmanagerin am Tisch, die sich tatsächlich den ganzen Abend über alles Mögliche quasi Gedanken gemacht hat und auch gesagt, naja, das könnte man aber so besser machen und so und so. So bin ich tatsächlich nicht. Also mir fallen so Sachen schon straight auf, klar. Aber ich bin jemand, die, also wenn es sich lohnt, gebe ich gerne Feedback oder Kritik. Aber was habe ich denn mit, was mit der Location um die Ecke zu tun? Die fragen mich ja nicht. Also ungefragte Ratschläge gebe ich da jetzt nicht zwingend, weil das können die nicht hören, wollen die nicht hören, bringt sie auch nicht weiter. Dann brauche ich auch meine Zeit nicht mit zu verschwenden. Und Events, auf die ich gehe, ich glaube, dass man sich da selbst positionieren muss. Also je schärfer du weißt, was deine eigene Position ist und wer deine wirkliche Zielgruppe ist, und Zielgruppe bedeutet für mich schon auch, dass du die bis ins Detail kennst. Was sind denn die Vorlieben deiner Zielgruppe? Wo treiben die sich denn rum? Und so weiter. Das ist wirklich so ein detailliertes Zielgruppenverständnis. Dann triffst du die auch auf den richtigen Events. Weil dann weißt du, ob die auf dem Event sind oder nicht. Und dieses 10 Events im Monat oder 15 oder 20 mitnehmen, aber hat nichts gebracht. Also ich bin da der Meinung, du müsstest da einfach krass deine Hausaufgaben machen. Das heißt, im Vorfeld dich wirklich informieren, worum geht es inhaltlich, was kann ich dazu beitragen, mit wem will ich zu welchem Thema sprechen. Und das nächste dann aber auch ein Follow-up. Schreibst du den Leuten danach, bleibst du in Kontakt, die Leute, die wirklich interessant sind, hakst du nochmal nach, sagst, hey, wollen wir mal uns auf den Lunch treffen und so weiter, dann kann daraus ja auch erst was entstehen. Oder bist du mit denen nachher connected über Social Media, über LinkedIn, bist du da aktiv, kommentierst du, likest du deren Sachen, dass man quasi auch wirklich in Kontakt bleibt. So können Events auch erst nachhaltig werden. Ansonsten verpufft das im Nichts, kennen wir alle, waren wir auch schon alle auf genug Events, die bleiben dann nicht hängen und sind nicht weiter relevant.
Ja, danke für den Reminder. das war gut. Und dass man jetzt genau so, glaube ich, auch entscheidet, weil wir haben alle nur begrenzt Zeit, egal ob Mutter oder nicht. Das Leben ist begrenzt und man sollte die Sachen dann damit verbringen, die einen halt auch entweder mehr zum Ziel bringen oder einem richtig Spaß machen. Das kann ja auch ein guter Grund sein, nicht? Also wie du sagst, Konzerte oder Ähnliches, da wirst du jetzt nicht den nächsten Kunden treffen, aber das ist dann halt ein Vergnügen, was man natürlich trotzdem mitnimmt.
Ach, vielleicht noch eine Sache, die bei Events ja dann auch spannend sind. Also jetzt zum Beispiel bei eurem Female Business Brunch, ihr schafft es ja auch da, sage ich mal, nachzuhalten. Also es gibt keinen Terror-Newsletter, der alle Woche rausgeht, weil ich glaube, da hat keiner von euch dreien Kapazitäten für. Aber es kommt in regelmäßigen Abständen, so dass man ihn gerne lesen möchte, kommt ein Reminder. Und so hat man es auch immer wieder, ach ja, stimmt, ich prüfe nochmal das Datum, schaffe ich es vielleicht doch oder buche ich mir ein Ticket. Oder ach krass, jetzt machen sie wieder was ganz Neues. Es ist mal nicht, sage ich mal, ein klassischer Brunch, sondern es findet da in diesem Jack's Beauty Line statt und so. Das sind ja Sachen, was so ein positives Dranbleiben bedeutet. Und ich habe in irgendeinem Social Media Post letztens gehört, du hast 27 Touchpoints, bis der Kunde überhaupt kauft. Diese 27 musst du erstmal erzeugen. Also, ne, das heißt, nur weil ihr euch einmal auf dem Event kennengelernt habt, heißt das nicht, dass der Kunde euch dich dann kauft. Das ist einer von 27. Jetzt musst du mal 26 weitere produzieren. Und das ist einfach, glaube ich, das Ding, da dran zu bleiben.
Ja, und das hat sich auch krass gewandelt. Also vor ein paar Jahren waren es, glaube ich, noch 7 Touchpoints. Ja, jetzt sind wir bei 27. Und ich rede gerade auch viel mit meinem Mentor darüber, dass dieser Vertrauensgraben in Deutschland zum Beispiel auch extrem groß ist. Also Deutsche sind von Hause aus erstmal relativ skeptisch eingestellt. Oder sagen wir, wenn man im deutschen Raum sich bewegt, geschäftlich, hat man immer eher so eine skeptische Grundhaltung erstmal. Also wir fangen so bei minus 20 an und müssen von da erstmal nach oben kommen. Und das ist schon echt Arbeit, das eben hinzukriegen. Und wie du sagst, nicht 27 Touchpoints, die muss man erstmal erzeugen. Dann muss man überzeugen, wenn eben der Kontakt auch stattfindet. Und da muss schon ziemlich viel passen, dass es am Ende dann wirklich ein Kunde wird.
Da als mein persönliches Learning 2025, Personal Branding. Weil damit erzeugst du schon so krass viel Vertrauen, ohne dass du irgendwas im Vorfeld persönlich mit demjenigen interagiert hast, dass du einen Vertrauensvorschuss kriegst. Du musst dann nur noch liefern. Aber das ist ja eh unser aller Anspruch, dass unsere Arbeit, die wir machen, sowieso gut ist. Also wenn du das Personal Branding ist, auf jeden Fall ein Game Changer, wenn man keine Lust hat, so viel persönlich nachzuhalten.
Ja, eins meiner Hauptargumente in meiner YouTube-Beratung, den Unternehmen eben auch zu sagen, wenn ihr es da schafft, eben einen Kanal zu bauen, der wirklich Bock auf Binge-Watching macht und die Leute da auch zu sehen sind, dann kannst du halt genau das auch super gut da erreichen, dass die Leute einfach diesen Kanal konsumieren und darüber schon Vertrauen aufbauen. Kann man natürlich auch über andere Kanäle, wie zum Beispiel Instagram, perfekte Überleitung, denn da wollte ich jetzt gerade hin. Denn da habe ich letztens gesehen, da hast du dich ja zum Beispiel für das House of Kamuschka beworben. Warum reizt dich so ein Format und was erhoffst du dir von sowas? Also ich glaube, es ist nichts draus geworden, nicht? Also oder hat sich das schon entschieden? Ja, genau. Ja, ja. Aber trotzdem ist ja spannend, weil man sieht ja auf Instagram auch, dass du ja eine klare Botschaft hast. Ne? Du bist schon unterwegs und angetreten, um einfach auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass sich so dieses Mama-Unternehmerin-Bild auch wandelt. Wie kam denn das zu der Bewerbung? Was hat dich da so dran gereizt?
Ja, sehr gut. Also Instagram ist gerade, glaube ich, mein Hauptthema, wo ich ganz viel im Täglichen drüber nachdenke. Das kriege ich noch überhaupt nicht in meinen Alltag integriert. Bin ich einfach dran, da auch ein paar Sachen vorzuproduzieren, damit ich da richtig mal in dieses Real Game und Karussells und so einzusteigen. Ich habe da zum Glück im Hintergrund eine ganz tolle Beraterin an meiner Seite, die da unfassbare Erfolge erzielt hat und ich muss jetzt nur noch ihre ganzen Tipps befolgen. Mein Instagram-Ziel ist am Ende genau das, was du quasi jetzt schon zusammengefasst hast, also diese Vereinbarkeit, Mom und Business wirklich zu zeigen, zu spiegeln und in die Welt rauszuschreien. Und House of Kamuschka kam, ich habe Anfang des Jahres, es war so ein komischer Moment, ich war auf der OMR, auf dieser Online-Marketing-Rockstar-Messe, und kriegte einen Anruf und war irgendwie eine unbekannte Nummer und ich weiß auch gar nicht, was eigentlich, ich habe jetzt ich will zu dem Talk und so, okay, ich gehe mal ran. Ja, hi Jamila, du warst hier auf einem Kommentar verlinkt. Wir wollten dich fragen, du hättest gewonnen hier für ein Fotoshooting. Und ich, was? Worum geht's? Bis ich dann erstmal gecheckt habe, worum es geht. Oh, April, das ist die Klamottenmarke von Kamushka, hatte quasi so ein Fotoshooting ausgeschrieben für die Community. Die hatte quasi eine neue Line rausgebracht für Moms, Hot Mom Collection, und hatte dann quasi acht Frauen eingeladen, die quasi für so ein Shooting kommen sollten. Und ich wurde da irgendwie ausgewählt und ich war erst so, oh, das ist in 2 Wochen, naja, das schaffe ich nicht. Und dann hat mein Freund auch erstmal so, wie, das schaffst, das musst du aber machen. Und dann habe ich auch mit meinem Geschäftspartner gesprochen, der auch, was, ich soll immer alles machen, mich nötigst du zu irgendwelchen Speakings zu gehen, aber du musst es nicht machen. Und ich war so, okay. Naja, und dann bin ich da halt nach Köln gefahren und habe halt das ganze Team kennengelernt von O April und eben auch Carmen selber und so weiter. Das war total nett. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann kam halt, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen danach wurde mir in mein Feed reingespielt, dieses Thema House of Kamushka, Moms Edition. Also das war das erste Mal auch auf Zielgruppe Mütter, wo ich mich seit neuestem Jahr angesprochen fühle. Und war auch so, ja, cool. Das ist ja jetzt eigentlich auch dein Ziel, mal Instagram zu pushen. Das, was Kamushka da macht, ist ja am Ende auch, sie will ja der Community was zurückgeben. Sie hätte sich gewünscht, dass es für sie damals so Mentoring gegeben hätte. Und das ist ja am Ende eigentlich ein sehr intensives Mentoring, was da stattfindet. Und ich kenne das Format tatsächlich aus dem Hintergrund, weil ich den Geschäftsführer von der Eventagentur kenne, der das quasi seit Jahren betreut. Von daher fand ich das auch doppelt spannend, auch aus der Eventperspektive. Und dachte, hey, gibt genau 2 Möglichkeiten. Entweder sie haben dich kennengelernt, fanden dich cool, nehmen dich jetzt an, weil sie dich quasi eh schon kennen. Oder das passt nicht, sie haben andere Ziele so. Und deswegen habe ich diese Bewerbung gemacht. Das war tatsächlich gar nicht, ja. Aber es hat mich mal wieder animiert, Instagram mehr zu machen. Und das sollte ich tatsächlich einfach verfolgen.
Ja, aber schön, dass du die Anekdote mal ein bisschen teilst, wie so Sachen zustande kommen, warum man da Touchpoints hat und dann irgendwie doch dran kleben bleibt. Also sehr spannend zu hören. Ich würde dir jetzt gerne 10 Fragen zum Abschluss stellen, um noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Das kriegen hier alle solche coolen Fragen. Also du kannst ganz schnell einfach entscheiden, was davon auf dich zutrifft. Bist du bereit?
Yes.
Okay. Frühaufsteherin oder Nachteule, wann bist du wirklich produktiv?
Ganz klar Frühaufsteherin.
To-Do-Liste auf Papier oder digitale Tools, womit strukturierst du deinen Alltag?
Ja, sowohl als auch, aber ich will eigentlich es im Digitalen haben.
Lieber ein perfekt geplanter Tag oder ein spontanes Chaos mit Happy End?
Spontanes Chaos mit Happy End.
Perfekt organisierter Kindergeburtstag in einer wunderschönen Location oder einfach nettes Kaffee trinken mit der Familie zu Hause?
Nettes Kaffee trinken mit der Familie zu Hause? Würde man gar nicht denken.
Ja, genau. Kaffee oder Meditation? Was bringt dich morgens besser in den Flow?
Weder noch. Ich mache die Hunderunde.
Ah, sehr gut. Okay, nehmen wir das. Multitasking Queen oder Fokusfanatikerin? Wie arbeitest du lieber?
Multitasking.
Haushalt, gut genug ist auch okay oder Struktur muss sein?
Gut genug ist auch okay. Ich habe seit neuestem Hilfe, weil das schaffe ich sonst nicht.
Ah ja, ja, auch ein guter Punkt, ja. Netzwerken, echte Gespräche mit Croissant oder lieber schnell einen LinkedIn-Post?
Echte Gespräche mit Croissant.
Strategische Wochenplanung oder einfach jeden Tag neu improvisieren?
Ziel, strategische Wochenplanung oder denke ich jeden Tag, aber dann kommt halt das Chaos dazu.
Und letzte Frage, abends Feierabend mit Netflix oder noch schnell eine neue Business-Idee ins Notizbuch schreiben?
Noch schnell eine neue Business-Idee ins Notizbuch schreiben.
Ja, das war doch jetzt nochmal sehr aufschlussreich. Ich danke dir sehr, Jamila. Es war total spannend. Vor allen Dingen, es war irgendwie mal eine ganz andere Richtung mit diesem Event-Thema. Das habe ich, glaube ich, so noch gar nicht gehabt und fand ich total interessant, dass du da so ein bisschen hinter die Kulissen hast blicken lassen, uns mal mitgenommen hast. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg, dass ihr noch viele tolle Hidden Locations findet und die genauso toll gestaltet wie die anderen. Die sind ja wirklich ein Hingucker und danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank, liebe Lisa.
Sehr gern.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.
Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.